NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Claudia Dammann. Guten Abend. Bis 19 Uhr geht es bei uns in mehreren Beiträgen um die Einzelheiten des Rettungskonzepts für Opel, das in der vergangenen Nacht beschlossen worden ist. Weitere Themen in dieser Sendung. Es ist jetzt eine zweite Akte des Stasi-Spions Kurras entdeckt worden. In unserem Kommentar gehen wir der Frage nach, ob die Geschichte der Studentenbewegung nach der Enttarnung des Mannes, der Benno Ohnesorg erschoss, nun umgedeutet werden muss. Das Bundesverteidigungsministerium will offenbar auf das sogenannte Bombodrom verzichten. Und wir berichten auch über das Wichtigste vom Sport an diesem Samstag. Und das sind natürlich die beiden DFB-Pokal-Endspiele in Berlin. Opel ist nach einer erneuten Marathonsitzung im Bundeskanzleramt gerettet, zumindest vorerst. Und es scheint eine Rettung und Rechnung mit vielen Unbekannten zu sein. Der Plan ist riskant und noch dazu gibt es Streit innerhalb der Koalitionäre. Denn Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg trägt das Konzept zur Krisenlösung zwar mit, aber nur höchst widerwillig. Unbestätigten Zeitungsberichten zufolge wollte der Minister während der Verhandlungen zur Rettung von Opel sogar zurücktreten. Die Magna-Lösung für Opel und die Hintergründe. Mehr dazu von Rüdiger Becker in Berlin.
Erleichterung, Zufriedenheit, aber auch Skepsis, ob das alles nicht doch noch an die Wand gefahren werden kann. So lässt sich die Gefühlslage im politischen Berlin am Tag nach der Einigung über die Zukunft von Opel beschreiben. Als das Ergebnis des nächtlichen Verhandlungsmarathons heute gegen 2 Uhr morgens verkündet wurde, überwog die Euphorie bei Bundesfinanzminister Peer Steinbrück ebenso wie beim Europachef von General Motors Karl-Peter Forster.
Ich darf Ihnen sagen, dass eine Lösung gefunden worden ist, um Opel aufrechtzuerhalten.
Opel ist im Moment absolut gerettet. Die Brücke haben wir gebaut, um das neue Ufer zu erreichen.
Zwar haben die Ministerpräsidenten der Länder mit Opel-Standorten noch in der Nacht nach Hause gefunkt, dass kein Opel-Werk geschlossen wird, dass es auch gut aussehe für die Arbeitsplätze, aber vieles ist im Detail überhaupt noch nicht ausgehandelt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erst mal eine Nacht darüber geschlafen und als sie heute Mittag vor die Kameras trat, mahnte sie alle, auf dem Teppich zu bleiben.
Die Bundesregierung hat das getan, was sie tun konnte und meiner Ansicht nach auch tun musste. Man muss allerdings darauf verweisen, dass für Opel und den Investor Magna die Arbeit jetzt erst beginnt und sicherlich noch viele schwierige Aufgaben zu lösen sind.
Die Einigung der vergangenen Nacht steht auf 3 Beinen. Magna wird gemeinsam mit der russischen Sberbank bei Opel die Mehrheit übernehmen. Ein Treuhandvertrag gibt die Sicherheit, dass Opel nicht doch noch in die amerikanische Insolvenzmasse von General Motors gerät. Und ein weiterer Vertrag stellt sicher, dass der Bund die Mittel für den 1,5 Milliarden Kredit bekommt, mit dem dieser Deal abgesichert wird. Dennoch hatte vor allem Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg bis zuletzt Zweifel, ob der Staat das Risiko tragen kann. Er jedenfalls verbreitete in der vergangenen Nacht keine Champagnerlaune.
Ich will allerdings auch sagen, dass in einem sehr schwierigen Abwägungsprozess ich persönlich zu einer anderen Einschätzung der Risiken gekommen bin. Die anderen Mitglieder der Bundesregierung, die einem ebenso schwierigen Abwägungsprozess unterworfen sind, kommen mit sehr, sehr guten Gründen zu einem anderen Ergebnis. Und ich weiß auch, dass meine Auffassung nicht ohne Risiken selbst ist. Beispielsweise eine Planinsolvenz auch mit hohen Risiken verbunden wäre.
Solche Äußerungen legen nahe, dass der Wirtschaftsminister zumindest im Verlauf der Verhandlungen irgendwann mal alles hinschmeißen wollte. Die eigentlichen Gespräche waren längst zu Ende, erste Meldungen von einem Durchbruch an die Journalisten gesimst, da gab es offensichtlich noch einmal eine lange Nachbesprechung auf der Unionsseite. Die CDU-Ministerpräsidenten hatten wenig Verständnis für zu Guttenbergs Versuche, doch noch die Insolvenz von Opel in Betracht zu ziehen. Erst die Kanzlerin scheint dann den Streit beigelegt zu haben. Morgen werden die Minister zu Guttenberg und Steinbrück auf einer Sondersitzung des Bundestagshaushaltsausschusses auch um die Zustimmung des Parlaments für die Milliardenzusagen werben. Dann wird sich zeigen, ob die beiden Kabinettsmitglieder an einem Strang und auch noch in dieselbe Richtung ziehen.
Nach einer wochenlangen Zitterpartie ist die Zukunft des Autobauers Opel vorläufig gesichert. Dazu waren das Informationen aus Berlin von unserem Korrespondenten Rüdiger Becker. Beteiligt an dem Rettungspaket für den Autokonzern sind auch die 4 Bundesländer mit Opel-Standorten, also Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. NRW-Ministerpräsident Rüttgers von der CDU zeigte sich erleichtert über die Ergebnisse der Mammutsitzung in Berlin. Allerdings hat die nordrhein-westfälische Landesregierung auf Druck des Koalitionspartners FDP die Entscheidung über eine Landesbürgschaft in Höhe von 150 Millionen Euro für den Autobauer Opel auf den morgigen Sonntag verschieben müssen. Aus Düsseldorf, Leo Flamm.
Ohne Zeitdruck wolle man die 24 Stunden bis morgen für eine gründliche Prüfung nutzen, erklärte FDP-Chef Andreas Pinkwart. Dazu gehörten für die Liberalen auch zwei Gutachten, die am Nachmittag vorlegen. Sie sollen noch einmal die Plausibilität des komplexen Vertragswerks und Haftungsfragen bei Insolvenz klären. Die Rettung für Opel und die Absicherung der Steuerzahler seien im Zusammenhang zu sehen, ergänzte FDP-Fraktionschef Gerhard Papke.
Wir können bis morgen Mittag jetzt gründlich prüfen, ob unsere Bedingungen erfüllt sind. Nordrhein-Westfalen wird also morgen nach Hessen entscheiden. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wir dann alle Informationen zusammen haben, um zu einer wirklich abschließenden Bewertung zu kommen, ob wir die Menschen in Nordrhein-Westfalen, so wie es Ziel der FDP ist, vor einem solchen Himmelfahrtskommando wirklich bewahren können.
Bereits im Vorfeld hatten die Liberalen Bedingungen für ihre Zustimmung formuliert und damit Ministerpräsident Rüttgers verärgert. Kein Steuergeld dürfe in die USA abfließen, hatten sie gefordert. Außerdem müsse Eigenkapital der Investoren eingesetzt werden. Da Rüttgers mit der Verzögerungstaktik seines Koalitionspartners rechnete, hatte er bereits am Morgen auf eine Einigung erst am Sonntag verwiesen. Was jedoch nicht seine Einschätzung des Rettungspakets schmälerte, Jürgen Rüttgers.
Magna verzichtet auf betriebsbedingte Kündigungen am Standort Bochum. Das ist, glaube ich, die wichtigste und die beste Botschaft für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Opel Bochum und ihre Familien. Die notwendigen Restrukturierungen, auch personalwirtschaftlichen Restrukturierungsmaßnahmen, werden wie in der Vergangenheit am Standort Bochum praktiziert, sozialverträglich umgesetzt.
Das heißt, es wird für rund 1.800 Bochumer Opelaner Maßnahmen der Arbeitsagenturen geben und Sozialpläne, aber eben keine betriebsbedingten Kündigungen. Über 3.000 Arbeitsplätze sollen in Bochum erhalten bleiben. Morgen nun wird der Haushalts- und Finanzausschuss ein zweites Mal zusammentreten, um dann die Landesbürgschaft für den 150 Millionen Landeskredit zu beschließen. Für SPD-Oppositionschefin Hannelore Kraft eine unnötige Verzögerung.
Was wir hier erlebt haben, war Mäusekino der FDP. Das ist schon ziemlich unfassbar, was hier geschieht. Offensichtlich brauchen die länger als eine Stunde, um einzuknicken. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Wir als SPD werden morgen natürlich zu der Sitzung erscheinen. Wir werden dann hoffentlich auch endlich eine Vorlage haben. Da ja Daten und Fakten alle feststehen, ist für mich unerklärlich, warum diese Vorlage nicht heute vorgelegt werden konnte.
Tatsächlich hätte man das auch heute gut entscheiden können, hieß es verärgert auch aus CDU-Kreisen. In Düsseldorf wird darüber jetzt morgen abgestimmt. NRW gibt 150 Millionen Euro zu den 1,5 Milliarden, die Bund und Länder gemeinsam zur Rettung von Opel aufbringen müssen.
Soweit der Bericht von Leo Flamm in Düsseldorf. Die russische Sberbank und Russlands zweitgrößter Autobauer Gas sind bei dem Rettungskonzept für Opel die Partner des österreichisch-kanadischen Autozulieferers Magna. Die Regierung in Moskau will Opel-Modelle beim hochverschuldeten Autobauer Gas produzieren lassen, dessen bisherige Modelle als technisch völlig veraltet gelten. Einzelheiten aus Moskau von Hermann Krause.
Es war als erster der Chef der Sberbank, German Gräf, der sich heute zum Magna-Deal äußerte. Die Sberbank, zu 56% im Besitz des russischen Staates, ist mit General Motors Hauptinvestor und gehört quasi mit zum Magna-Konzept. German Gräf war früher Wirtschaftsminister und zählt zu den Vertrauten Putins. Angeblich soll Gräf von dem Deal nicht sonderlich überzeugt gewesen sein. Dennoch sagte er, wir als Bank sind sehr interessiert an dem Kauf der 35% der Opel-Aktien. So können wir die russische Autoindustrie modernisieren. Das ist eine hervorragende Chance. Zu einem äußerst günstigen Preis erhalten wir zudem eine der modernsten und fortschrittlichsten Produktionsanlagen in Europa. Keine Auskunft aber gab Gräf darüber, wie hoch die Summe sein wird, die die Sberbank, die größte Bank Russlands, nun zahlen wird. In einigen russischen Publikationen hieß es, die Sberbank investiere zusammen mit Magna 700 Millionen Dollar. Dann wieder war die Rede von einer Wandelanleihe. Insgesamt aber wird die Summe höher liegen. Wie viele andere Banken hat auch die Sberbank, die russische Sparkasse, mit vielen faulen Krediten zu kämpfen, unter anderem mit denen von Oleg Deripaska, dem Eigentümer des russischen Autogiganten Gaz. Dieses in Nischni Nowgorod gelegene Werk ist nicht nur veraltet, sondern auch hoch verschuldet. Mit Hilfe von Opel soll es nun anscheinend modernisiert werden. Euphorisch äußerte sich gegenüber einer russischen Zeitung auch der Chef des Duma-Ausschusses für Wirtschaftspolitik, Jewgeni Fjodorow. Die Teilnahme des russischen Kapitals ist eine richtige Entscheidung, besonders während der Krise. Eines Tages wird diese vorbei sein und diejenigen, die jetzt investieren, werden profitieren. Die Tatsache, dass die Sberbank an dem Deal teilnimmt, zeigt, dass sie eine hohe Kompetenz besitzt. Wie der zentralasiatische und der russische Automobilmarkt, der im Moment da niederliegt, erobert werden soll, bleibt indes die große Frage. Opel steht unter den ausländischen Modellen, was die Beliebtheit betrifft, in Russland an siebter Stelle. Aufrücken wird nur über den Preis möglich sein. Ein Experte fordert deshalb die Halbierung des Verkaufspreises. Dann aber müsste wegen der geringen Lohnkosten die Produktion nach Russland verlegt werden. Daran wird im Moment aber nicht gedacht. Der bereits erwähnte Oligarch Oleg Deripaska spielt bei alledem eine wichtige Rolle. Gut befreundet mit dem Chef von Magna plant er, sein eigentlich bankrottes Gasunternehmen zu modernisieren. In Nizhny Novgorod, 400 Kilometer von Moskau entfernt, sieht man das skeptisch. Manche Experten glauben, dieses Geschäft sei vorteilhaft, dann könnten wir hier Opel-Modelle produzieren. In Wirklichkeit aber wird das nicht einfach sein. Viele ausländische Investitionen, die bereits getätigt wurden, endeten bekanntlich in der Sackgasse. So der Autoexperte Nikolai Raspopov aus Nizhny Novgorod. Wird es also möglicherweise einen russisch-deutschen Volkswagen mit Namen Opel geben, der breite Käuferschichten anspricht, fragt eine russische Internetzeitung. Das Interesse Russlands an Opel ist ohne Zweifel mit Risiken versehen. Entscheidend wird nun sein, was der Kreml aus dem Engagement langfristig macht.
Hermann Krause in Moskau zu den russischen Kooperationspartnern des neuen Opel-Investors Magna. Der Gesamtbetriebsratschef von Opel in Rüsselsheim, Klaus Franz, befürchtet nach dem Einstieg des Autozulieferers Magna eine harte Sanierung bei dem Autokonzern. Franz erklärte dazu heute, es wird kein Land für uns sein, in dem Milch und Honig fließen. Es werde einen Abbau von Arbeitsplätzen und von Überkapazitäten geben. Weitere Schwierigkeiten drohen Opel möglicherweise noch zusätzlich durch die für Montag in den USA erwartete Insolvenz des Opel-Mutterkonzerns General Motors. Aus Washington dazu Rüdiger Paulert.
Das Pokerspiel mit Milliardeneinsätzen um die Zukunft von General Motors geht auch heute in Detroit weiter. Dort tagt der Vorstand des Unternehmens und berät die weitere Vorgehensweise. Gleichzeitig laufen Verhandlungen mit einer Gruppe von Inhabern von GM-Wertpapieren. Auch sie sollen die Papiere mit großen Verlusten gegen zukünftige Aktien eines neuen GM-Konzerns tauschen. Die Frist für diese Verhandlungen läuft heute Abend ab. An anderer Stelle war GM bereits erfolgreich. Die Automobilarbeitergewerkschaft stimmte einem Tarifvertrag zu, der die Personalkosten des Unternehmens zukünftig pro Jahr um rund 1,3 Milliarden Dollar senken soll. Im Gegenzug erhält die Gewerkschaft ebenfalls Aktien. Bei all diesen Gesprächen sind auch Vertreter der amerikanischen Regierung dabei. Sie hat dem Unternehmen bereits Kredite in Höhe von fast 20 Milliarden Dollar gegeben und wird wohl noch weitere 30 Milliarden drauflegen müssen. Damit wird letztlich General Motors erst einmal der Regierung gehören. Nach Worten des Regierungssprechers Robert Gibbs gestern ist Präsident Obama mit der Entwicklung ganz zufrieden. Der Präsident ist über den Fortschritt bei der Umstrukturierung von General Motors erfreut, der dem Unternehmen ein langfristiges Überleben sichert, was auch immer beim Ablauf der Frist am Montag geschieht. Der Präsident wird in der kommenden Woche etwas dazu sagen. In den USA wird diese Aussage als weiterer Beleg für die kommende geordnete Insolvenz von GM gewertet. Dabei ist nicht sicher, welche Auswirkungen dieses auf den Teilverkauf Opels durch GM haben wird. Schon bei der Gestaltung der Vertragsdetails könnte hier noch manch böse Überraschung warten. Beim geordneten Konkursverfahren könnten dies gar mehr werden. Schließlich ist es die Aufgabe des unabhängigen Konkursrichters, die Schuldenlücke bei GM zu schließen, um das Unternehmen mit einem tragfähigen Konzept auch finanziell wieder auf die Beine zu bringen. Dabei könnte er zwei Wege gehen. Einerseits könnte er erfreut die Verabredung zwischen GM und Opel abhaken und damit ein Problem als gelöst erachten. Andererseits aber könnte er auch versuchen, Geld zu holen, wo etwas ist. Da GM auch in Zukunft mit 35% an Opel beteiligt bleiben wird, vielleicht eben auch etwa in Rüsselsheim oder Bochum. Ausschließen will dies im Moment wohl niemand. Während all diese Fragen im Moment noch unbeantwortet bleiben müssen, blickt die amerikanische Regierung bereits in die Zukunft. In 5 Jahren, so verlautete in Washington, werde der neue GM-Konzern soweit sein, dass sich die amerikanische Regierung aus ihrer Mehrheitsbeteiligung wieder zurückziehen könne. Vielleicht sogar ohne dabei langfristig Geld zu verlieren. Diese Aussage beruht aber auf sehr optimistischen Annahmen über die Marktentwicklung insgesamt. Schon 2012, so setzt diese Überlegung voraus, würden auf dem amerikanischen Markt wieder 16 Millionen Autos verkauft, wie in den Spitzenjahren der Vergangenheit. Autoexperten bezweifeln eine solche Rückkehr zu den alten Boomzeiten. Schließlich wird der Autoabsatz in den USA in diesem Jahr wohl unter 10 Millionen Fahrzeugen liegen. Auch kann im Moment wohl niemand abschätzen, ob ein neuer GM-Konzern, der auch ganz kleine Autos bauen soll, nach der Umstrukturierung seinen Marktanteil aus der Vergangenheit von knapp 20% wird halten können.
Mit diesem Beitrag von Rüdiger Paulert in Washington beschließen wir unseren heutigen Schwerpunkt zum Thema Opel. Über den früheren Westberliner Polizisten Karl-Heinz Kurras, der am 2. Juni 1967 den Studenten Benno Ohnesorg erschoss, gibt es eine zweite Stasi-Akte. Das meldet heute das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Die bisher verborgen gebliebenen Unterlagen sollten eigentlich kurz nach der Wende 1989 vernichtet werden, heißt es in dem Magazin. In den Wirren der damaligen Zeit sei es aber nicht mehr dazu gekommen. Ein Sprecher der Stasi-Unterlagenbehörde bestätigte die Existenz dieser zweiten Kurras-Akte. Muss die Geschichte der Studentenbewegung nach der Enttarnung von Kurras als Stasi-Spitzel neu geschrieben werden? Dazu ein Kommentar von Wolf Scheller.
Die Radikalisierung der Studenten in Deutschland war ein scharfer Generationenkonflikt, nicht aber eine Erfindung der Stasi. Dass die Mielke-Leute gleichwohl irgendwie ihre Finger mit im Spiel hatten, wurde spätestens dann klar, als die DDR-Behörden den flüchtenden Kadern der Rote Armee-Fraktion anonyme Rückzugsräume verschafften. Wer freilich jetzt versucht, nach der Entlarvung des Todesschützen Kurras, dessen Stasi-Akte zum Umdeuten dieser doch sehr komplexen Geschichte zu benutzen, verkennt die damalige Ausgangslage. Der Aufbruch der Studentenbewegung, ihr Protest gegen das autoritäre Erbe der Nazi-Jahre im dahindämmernden Adenauerstaat war echt nicht gesteuert. Kein ernstzunehmender Historiker würde heute behaupten, dass sich solche Massenbewegungen organisieren ließen. Und niemand wird, wenn er bei Verstand ist, die These unserer rechtsgewirkten Revolverblätter für bare Münze nehmen, dass die außerparlamentarische Opposition damals im Osten ausgeheckt worden sei. Trotzdem schlägt jetzt die Stunde der Oberverdachtsschöpfer und Verschwörungstheoretiker. Und wild wird dabei in alle Himmelsrichtungen spekuliert. Die Büchtler-Behörde sucht vergeblich nach Belegen, die auch das Attentat auf Rudi Dutschke als Auftragsarbeit der Stasi bezeugen könnten. Ausschließen lässt sich dies alles nicht. Die Diskussion darüber verläuft erstaunlicherweise in Denk- und Verhaltensmustern, die in den ideologischen Schlachten der 60er und 70er Jahre eine Rolle gespielt haben. Als hätten all diese Dispute nicht längst im blutigen Terror der RAF ihr bitteres Ende gefunden. Nein, die Geschichte von 68 muss nicht neu geschrieben werden. Aber jedem, der sie erlebt hat und den der Mord an Benno Ohnesorg damals auf die Straße getrieben hat, steht es frei, sie neu zu bewerten. Die Frage, ob sie anders verlaufen wäre, wenn, ja, diese Frage ist unhistorisch, spekulativ und widerspricht jedem Vernunftgebot. Mag sein, dass die Stasi bei Benno Ohnesorg mitgeschossen hat, womöglich muss der Fall juristisch neu bewertet werden, zumal die Berliner Justiz seinerzeit alles getan hat, um die Angelegenheit zu vernebeln. Wenn aber nicht geklärt werden kann, ob die Führung in Ostberlin Kurras den Auftrag zur Erschießung Ohnesorgs erteilt hat, wird man hier keinen Schritt weiterkommen. An der Geschichte von 68 ändert sich dadurch aber auch nichts.
Das war ein Kommentar von Wolf Scheller für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Petra Pau von der Linkspartei spricht von einer frohen Pfingstbotschaft. Denn laut mehrerer Zeitungsberichte will die Bundeswehr nach jahrzehntelangem Streit auf das Bombodrom in Nordbrandenburg verzichten. Bundesverteidigungsminister Jung wollte die Pläne für den Luftbodenschießplatz aufgeben. Die Informationen stammen aus nicht näher genannten CDU-Kreisen im Bundestag, wie Reporterin Wiebke Hus berichtet.
Danach will Bundesverteidigungsminister Jung noch vor der Bundestagswahl im September auf den Luftbodenschießplatz in der Küritz-Ruppiner Heide verzichten. Man suche nur noch nach einem eleganten Weg, wie sich die Bundeswehr nach 17 Jahren des Streits ohne Gesichtsverlust aus der Sache herausziehen könne, berichten die Zeitungen. Jahrelang hatten Initiativen, Unternehmen und Gemeinden gegen die geplante Nutzung des Bombodroms durch die Bundeswehr protestiert. Auf dem 14.000 Hektar großen Gelände wollte die Bundeswehr Soldaten für Auslandseinsätze trainieren, aber auch Übungsbomben abwerfen. Zuletzt hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Ende März die Nutzung erneut untersagt und damit die Berufung des Verteidigungsministeriums gegen drei Urteile der Vorinstanz zurückgewiesen. Die Presseberichte lösten bei Politikern in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg Freude aus. Der Vorsitzende der SPD-Landesgruppe Brandenburg, Peter Dankert, sagte, seine Fraktion stehe zu 80-90% hinter der Forderung, die Pläne fallen zu lassen.
Das waren Informationen von Wiebke Huss zum möglichen Verzicht des Verteidigungsministeriums auf das sogenannte Bombodrom in Brandenburg. Nordkorea trifft nach Angaben aus Seoul möglicherweise Vorbereitungen für den Start einer Interkontinentalrakete. Auf Bildern von US-Spionagesatelliten seien entsprechende Anzeichen zu erkennen, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium heute mit. Unterdessen hat US-Verteidigungsminister Gates am Rande einer Sicherheitskonferenz in Singapur die nordkoreanische Regierung gewarnt und darauf hingewiesen, wenn Amerika oder seine Verbündeten in Gefahr seien, würden die USA schnell reagieren. Aus Singapur Nicola Glass.
US-Verteidigungsminister Robert Gates erklärte, sein Land werde ein atomar gerüstetes Nordkorea keinesfalls akzeptieren. Das Atomprogramm Pjöngjangs stelle eine Gefahr für den Frieden und die Stabilität in der Region dar, sagte Gates weiter.
Our goal is complete and verifiable denuclearization.
Unser Ziel ist die atomare Abrüstung Koreas und das muss komplett und nachweisbar erfolgen. Einen Atomwaffenstaat Nordkorea werden wir nicht akzeptieren. Bereits zu Beginn der Woche hatte der UN-Sicherheitsrat in New York die Politik des nordkoreanischen Regimes scharf verurteilt. Derzeit berät das Gremium über die Durchsetzung von Sanktionen gegen Nordkorea. Ein entsprechender Entwurf war von Japan und den USA eingebracht worden. Eine Abstimmung wird für Anfang kommender Woche erwartet. Indes erneuerten Japan und auch China auf der Singapurer Konferenz ihre Kritik an Nordkoreas Machthabern. Japans Verteidigungsminister Yasukazu Hamada. Ein Atomtest seitens Nordkoreas plus der Verstärkung seiner Raketengeschosse bedeutet eine ernsthafte Bedrohung der Sicherheit, nicht nur für den Nordosten Asiens, sondern für die gesamte internationale Gemeinschaft. Das kann nicht gestattet werden. Japan drängt Nordkorea noch einmal zu einer Abkehr seiner Massenvernichtungswaffen und Raketengeschossprogramme. Auch China hatte einen hohen Repräsentanten zur Sicherheitskonferenz in Singapur geschickt. Durch seine Dolmetscherin ließ Chinas stellvertretender Armeechef Ma Xiaoqian erklären, als Nachbar Nordkoreas hat China seinen entschiedenen Widerstand und auch seine Besorgnis über den nuklearen Test ausgedrückt. Der Außenminister hat bereits erklärt, dass unser Standpunkt dazu gleich geblieben ist und dass wir entschieden gegen eine nukleare Verbreitung sind. Wir sind der Auffassung, dass die koreanische Halbinsel abrüsten muss. Und wir hoffen, dass alle Beteiligten einen kühlen Kopf bewahren und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um das Problem zu lösen. Derweil droht Nordkoreas Regime so wörtlich mit weiteren Maßnahmen zur Selbstverteidigung, sollte es sich vom UN-Sicherheitsrat provoziert fühlen. US-Verteidigungsminister Robert Gates sagte in Singapur, die USA würden ihren Verbündeten in der Region beistehen. Gleichzeitig warnte er in diesem von Angst und Unsicherheit gezeichneten Klima vor einem möglichen Wettrüsten in Asien. Man muss versuchen, solche Programme friedlich zu stoppen, bevor sie in der Tat zu einer deutlichen und beständigen Gefahr werden, nicht nur für die USA, sondern auch für andere Länder in der Region.
US-Verteidigungsminister Gates warnt Nordkorea vor weiteren Provokationen. Dazu Informationen aus Singapur von Nicola Glass. Im Nordwesten von Pakistan hat die Armee nach eigenen Angaben die radikal-islamischen Taliban aus der strategisch wichtigen Stadt Mingora vertrieben. Ein Armeesprecher erklärte heute, die Hauptstadt der Swat-Region werde nun vollständig von den Streitkräften kontrolliert. Es bestehen allerdings berechtigte Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Erfolgsmeldung, wie Carsten Fick erläutert.
Der Kampf um Mingora ist beendet, so ein Sprecher der pakistanischen Armee. Die wichtigste Stadt der Swat-Region stehe wieder völlig unter der Kontrolle der Streitkräfte. In den äußeren Bezirken gäbe es zwar nach wie vor noch vereinzelten Widerstand, doch das Zentrum sei wieder in der Hand des Militärs. Nach tagelangen heftigen Kämpfen, bei denen die Armee zum Teil Straße für Straße und Haus für Haus gegen die radikal-islamischen Taliban vorgegangen war, scheint es nun also einen militärischen Erfolg für die pakistanische Armee zu geben. Journalisten sind in der umkämpften Region nicht zugelassen. Der Wahrheitsgehalt der Informationen ist also nur schwer zu überprüfen. Mingora gilt als strategisch wichtigste Stadt im Swat-Tal, wo das Militär vor gut einem Monat eine Großoffensive gegen die Taliban gestartet hatte. Zuvor war besonders der pakistanischen Regierung immer häufiger ein Schlingerkurs gegen die militanten Extremisten vorgeworfen worden. In dieser Region zum Beispiel hatte der Staat im Februar sogar einen Friedensvertrag mit den pakistanischen Taliban geschlossen, der ihnen erlaubte, dort eine besonders rigide Form der islamischen Gesetzgebung einzuführen. Die radikalen Islamisten sickerten aber trotz des Abkommens in immer mehr Distrikte im Nordwesten des Landes ein, um sie mit Gewalt unter ihre Kontrolle zu bringen. Der Druck innen, aber auch außenpolitisch auf die Regierung in Islamabad wuchs. Die militärische Offensive war die Folge. Die heutige Erfolgsmeldung der Armee kommt nur wenige Tage nach einem Bombenanschlag in Lahore, bei dem über 20 Menschen ums Leben kamen und rund 300 verletzt wurden. Die Verantwortung für dieses Attentat übernahmen die Taliban. Ein Sprecher des Militärs räumte heute aber auch ein, dass es sich um einen Erfolg der Armee lediglich in Mingora handele und nicht im gesamten Swat-Tal. Auch sei der lokale Führer der Taliban, Mullah Fazlullah, noch nicht gefasst worden. Für seine Ergreifung hatte die pakistanische Regierung erst vor kurzem die Belohnung verzehnfacht und auf $600.000 festgelegt. Seit dem Beginn der Kämpfe im Swat-Tal sind dort nach Angaben der Vereinten Nationen rund 2,4 Millionen Menschen auf der Flucht. Viele von ihnen können nur notdürftig versorgt werden. Nach Informationen des pakistanischen Militärs kamen bei den Kämpfen in dieser Region über 1000 Taliban und rund 90 Armeesoldaten ums Leben.
Carsten Fick zu möglichen militärischen Erfolgen der pakistanischen Armee gegen die Taliban im Swat-Tal. Und damit kommen wir zum Sport an diesem Wochenende. Werder Bremen will heute Abend zum 6. Mal in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal erringen. Dazu muss die Mannschaft von Trainer Thomas Schaaf allerdings im Finale in Berlin den Bundesliga-Gegner Bayer Leverkusen besiegen. Am Nachmittag hat es schon das Fußball-Pokal-Endspiel bei den Frauen gegeben. Frage an meine Kollegin Mara Tellmann. Wer ist denn der Pokalsieger bei den Fußballfrauen?
Die Frauen des FCR Duisburg haben den DFB-Pokal gewonnen. Die UEFA-Cup-Siegerinnen ließen dem Gegner Turbine Potsdam heute nicht den Hauch einer Chance. Martina Knief berichtet.
Der FCR Duisburg sichert sich Pokaltitel Nummer 2 in dieser Saison. Sehr hoch bezwangen sie Turbine Potsdam mit 7:0. Lira Bayramay und Annemieke Kiesel sorgten für die Treffer im ersten Durchgang, der zu weiten Strecken noch Turbine Potsdam gehörte. Aber ein bisschen Pech bei dem Doppel-Innenpfosten-Kopfball von Stefanie Drafs oder auch Unglück bei den Schüssen von Anja Mittag, die gerade noch von der Torhüterin über die Latte gelenkt werden konnten. Im zweiten Durchgang dann nur noch Offensivfußball, Marke FCR Duisburg. Annemieke Kiesel, Femke Maas, zweimal Inka Grings und Alexandra Popp machten am Ende den 7:0-Triumph der Duisburgerinnen gegen Potsdam perfekt. Der FCR Duisburg sichert sich damit zum zweiten Male den DFB-Pokal.
Um 20 Uhr ist Anpfiff der Partie zwischen Bayer Leverkusen und Werder Bremen. Für beide geht es um viel in diesem DFB-Pokalfinale. Nur der Sieger wird in der kommenden Saison im UEFA-Cup vertreten sein. Bremens Trainer Thomas Schaaf ist trotz der harten letzten Wochen, nicht zuletzt mit dem verloren gegangenen UEFA-Cup-Endspiel, zuversichtlich.
Wir waren einem harten Programm ausgesetzt. Jetzt haben wir eine Woche Zeit gehabt. Wir haben uns gut vorbereiten können. Die Mannschaft ist sehr gewillt, jetzt nochmal alles aus sich herauszuholen. Und man will sie nochmal beweisen.
Ja, das kann man sicher auch von Leverkusen erwarten. Sportdirektor Rudi Völler verspricht ein spannendes Spiel.
Da sind wir ja selbstbewusst genug, das sagen zu können, dass wir vor allem zwei Mannschaften sehen, die beide nach vorne spielen. Zwar auch verteidigen, aber doch mehr auf die Offensive Wert legen. Und das ist, glaube ich, für die Zuschauer im Stadion, auch für die Zuschauer zu Hause, was ganz Schönes.
Ja, und noch dies. Tennisprofi Thomas Haas hat bei den French Open in Paris zum zweiten Mal in seiner Karriere das Achtelfinale erreicht. Er besiegt in Runde 3 den Franzosen Jérémy Chardy in 4 Sätzen. Eine kleine Sensation schaffte Philipp Kohlschreiber. Er besiegte die Nummer 4 der Welt, den Serben Novak Djokovic, in 3 Sätzen. setzen und zog ebenfalls ins Achtelfinale ein.
Vielen Dank, Mara Tellmann, für diese Informationen über die wichtigsten Sportereignisse von heute. Damit geht auch das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info zu Ende. Das Team der Sendung wünscht Ihnen noch einen sehr schönen und möglichst vergnüglichen Samstagabend. Im Studio verabschiedet sich Claudia Dammann.